Hi zusammen, ich bin's Matze und ich heiße euch mal wieder herzlich willkommen zurück bei Im Traumgarten von, dem Podcast von Gardena. Und in diesem Podcast spreche ich mit HobbygärtnerInnen und GartenexpertInnen über verschiedenste Gartenthemen und alles, was das Gartenherz begehrt. Wir sprechen darüber, wie ihr Garten aktuell aussieht. Und natürlich versuche ich auch, Ihnen handfeste Gartentipps für euch zu entlocken. Und heute ist bei mir Karl. Karl Ploberger, und bei den meisten klingelt es jetzt schon bei dem Namen. Für alle, bei denen es nicht klingelt, Karl, hi erstmal und stell dich bitte gerne in Ruhe vor.
Servus, das freut mich sehr, dass wir zusammenkommen. Ja, wer bin ich? Ich komme aus Österreich, wie man wahrscheinlich nach kurzer Zeit hören wird. Ich wohne in Seewalchen am Attersee, das ist in Oberösterreich. Ich sage immer so zwischen Linz und Salzburg, wenn man sich geografisch ein bisschen auskennt. Ich sage immer der schönste See Österreichs, weil er wirklich mitten in Österreich liegt und voller Trinkwasser ist. Also wirklich der schönste Platz, den man sich vorstellen kann. Dahinter im Moment schneebedeckte Berge und davor saftig grüne Wiesen und herrliche Gärten. Und das ist wahrscheinlich der Grund, warum ich dort geboren wurde. Ich bin gar nicht weit weg vom Attersee geboren worden, vor genau 64 Jahren, also schon ziemlich lange her. Und seit meinem 6. Lebensjahr begeisterter Gärtner. Wirklich seit dem 6. Lebensjahr.
Wahnsinn. Und du beschreibst ein Paradies und als ob du wirklich im Paradies aufgewachsen wärst. Und so siehst du auch aus. Ich sehe dich ja jetzt gerade über unseren Videochat und du hast ein breites Lächeln auf den Lippen. Siehst aus wie 42, würde ich sagen. Und danke. Das hat wahrscheinlich alles der Garten und die Natur gemacht. Würdest du sagen, ja?
Ich glaube schon. Ich bin ein sehr ausgeglichener Mensch, habe große Gelassenheit. Schau, ich habe bei der Zeitung gearbeitet, ich habe beim Radio, beim Fernsehen gearbeitet, überall Stress. Und ich habe wirklich die Gelassenheit, Gott sei Dank, in mir. Und mich kann fast nichts aus der Ruhe bringen. Fast nichts, sage ich dazu.
Okay, ich schau mal, ob ich es schaffe heute. Nein, aber lass uns das mal alles gemeinsam aufdröseln. Also, du hast gerade schon angerissen, du warst bei der Zeitung, beim Fernsehen, beim Rundfunk. Wie ist deine Karriere? Man kann dich ja mit Fug und Recht wahrscheinlich einen Gartenstar nennen.
Nee, weiß nicht. Das bin ich nicht so Star. Weißt du was, meine wirkliche innerste Leidenschaft ist das Gärtnern. Ich denke mir immer, wenn ich einmal nicht mehr für die Zeitung schreibe, keine Bücher mehr schreibe, kein Radio mache, kein Fernsehen mache, keine Podcasts, dann bin ich wahrscheinlich genau noch so glücklich. Und das ist das Schöne. Ich habe meinen Beruf oder mein Hobby zum Beruf gemacht und das können wahrscheinlich nur ganz, ganz, ganz wenige. Auch wenn ich viel unterwegs bin, im Jahr 70.000 Kilometer fahre, 2017, das war das Ärgste, 142 Nächte im Hotel. Also wow. Ist wirklich wahnsinnig, wahnsinnig. Aber am Ende des Jahres sage ich, boah, das war so super. Lauter nette Leute, lauter super Gärten und eigentlich immer glücklich.
Würdest du sagen, du bist eine Pflanze, die man mit Erlebnissen am besten pflegt?
Wahrscheinlich. Ich bin Zwilling. Und alle sagen immer, ein typischer Zwilling, der am liebsten alles gleichzeitig macht und alles am liebsten macht und auch gerne unter Leuten ist, gerne in Medien irgendwo drinnen ist. Und das ist wahrscheinlich der Hauptgrund, warum ich da gelandet bin, muss ich auch sagen.
Und trotzdem ging es schon mit 6 Jahren los im Garten, sodass du gespürt hast, da ist meine große Liebe, da fühle ich mich am wohlsten. Kannst du das mal beschreiben? Wie ist deine Liebe zum Gärtnern? Wie fühlt sich das an?
Schau, es war so, mein Vater war Tischlermeister und Bestatter. Also durch die Bestattung sind wir immer zum Gärtner gekommen. Du weißt ja, wenn ein Sarg aufgebahrt wird, da gehören Blumendekorationen hin und wir sind, ich habe noch einen Bruder und 3 Schwestern und wir sind unter Anführungszeichen mit dem Tod aufgewachsen. So tragisch es klingt, aber das ist für uns Alltag gewesen. Und da sind wir halt immer zum Gärtner gefahren und haben uns die Blumen angeschaut und für mich war das elektrisierend. Da kann ich mich wirklich noch erinnern, wenn du da im Winter in eine Gärtnerei kommst, das beheizte Gewächshaus, da drinnen stehen zehntausende blühende Zyklamen, Alpenfällchen. Und das war für mich so ein Gänsehautmoment, wo ich gesagt habe, das mache ich auch. Und habe mit 12 Jahren mein erstes Glashaus selbst gebaut, aus Holzlatten und Plastikfolie und habe da drinnen dann Pflanzen gezogen, einen ganzen Winter durchgeheizt, bis meine Mutter die Stromrechnung gesehen hat. Aber das war meine Leidenschaft.
Wow. Und da warst du wie alt?
Da war ich 12 Jahre, wie das Gewächshaus gebaut habe, war ich 12 Jahre alt. Und das ist aber wirklich so weitergegangen. Ich habe dann, nachdem das erste Gewächshaus abgerissen wurde von meiner Mutter wegen der hohen Stromkosten, heute wäre es wahrscheinlich unfinanzierbar, aber dann habe ich nachher mit meinem Vater gemeinsam, der auch ein begeisterter Hobbygärtner war, habe ich ein weiteres Gewächshaus gebaut aus Holz und Aluminium und winddicht, weil das andere war wirklich, ja, überhaupt nicht winddicht. Und da habe ich alles gezogen, von Orchideen angefangen bis zu den fleischfressenden Pflanzen und Kakteen und alles habe ich probiert. Das ist es. Und das hat mich begleitet bis nach der Matura. Ich habe dann Matura gemacht und bin dann eigentlich schon zu dem auch geworden, was ich heute noch bin, nämlich Journalist.
Und die journalistische Ausbildung, da hast du wirklich eine Ausbildung gemacht, aber beim Gärtnern hast du dir alles selbst beigebracht, ist das richtig?
Beim Gärtnern habe ich mir alles selbst beigebracht und beim Journalismus, ich bin ja schon älterer Jahrgang, wie ich gesagt habe, damals war dieses Studium des Journalismus, ja, das hat es gegeben, aber in Wirklichkeit hat man immer gesagt bei der Zeitung, am besten wir nehmen keinen, der ein studierter Journalist ist, weil der kann nichts, sondern wir nehmen die, wie man in Österreich schon schön sagt, die Frischgefangenen und ich war so ein Frischgefangener und ich habe dort quasi bei null begonnen. Ich habe vorher fotografiert, das war sozusagen mein Zugang zum Journalismus und habe dann bei einer Tageszeitung, bei der großen Tageszeitung, beim Kurier, kann man eh sagen, habe ich begonnen, nachdem ich zuerst einmal hinausgeflogen bin, die Sekretärin gesagt hat, na, wir brauchen niemand, bin ich am nächsten Tag wieder hingegangen und habe zufällig den Chef dort getroffen, im Treppenhaus. Und hat er gesagt, wen ich suche? Ich habe gesagt, ja, ich suche den Paul Lukasic. Sagt er, der steht vor Ihnen. Sag ich, was, super. Ich sage, Ihr Sekretärin hat mich gestern rausgehauen, Sie brauchen niemanden. Hat gesagt, na, kommen Sie mit.
Ach,
und
klasse.
Hat er gesagt, das war für ihn der Anlass. Hat er gesagt, das ist einer, der nicht aufgibt und den nehmen wir.
Fantastisch. Ja, aber genau so ist es ja. Das sind ja die Fähigkeiten oder zumindest der Ansatz, den man braucht als junger Journalist wahrscheinlich.
So ist es, ja.
Okay, genau. Jetzt will ich aber natürlich noch viel mehr über Garten und Gärtnern mit dir reden. Du hast irrsinnig viel Erfahrung gesammelt im Laufe der Jahre, natürlich. Was sind für dich, Achtung, jetzt kommst, die größten Gartenirrtümer?
Die größten Gartenirrtümer. Ich würde mal so sagen, für alle, die neu beginnen oder die wenig Erfahrungen haben, für mich immer das Wichtigste, erstens einmal einfach beginnen. Einfach einmal beginnen, aber nicht zu viel vornehmen. Das größte Problem ist, wenn man sich zu viel vornimmt, dann beginnt man irgendwann einmal eigentlich die Lust zu verlieren, weil man sagt, ah, da muss ich Unkraut zupfen, da muss ich gießen, da muss ich das machen, da muss ich das machen. Und wenn ich überrollt werde von der Arbeit, dann macht es keinen Spaß mehr. Ich sage, schrittweise hineindenken und dann kommen nämlich irgendwann die Momente, wo man sagt, na, ich fahre jetzt nicht auf Urlaub oder ich fahre jetzt nicht ein Wochenende irgendwo hin, weil meine Pflanzen brauchen mich. Und das ist dann genau der Endpunkt der Leidenschaft, wo man sagt, so, jetzt ist man endgültig Gärtner.
Okay, das heißt, du würdest sagen, am Anfang nicht zu sehr übernehmen und dann der Punkt, wo man sozusagen von seinem Garten gefangen genommen wird, der kommt von ganz alleine.
Der kommt von ganz allein, das ist wie bei jedem Ding. Das ist so wie jemand, der zu laufen beginnt, der zuerst einmal langsam laufen beginnt und auf einmal kriegt er Lust und die Endorphine steigen und dann beginnt er Marathon und noch ein Marathon und noch ein Marathon und dann Ironman und was auch ich. Das heißt, irgendwann steigt das und das ist genauso beim Gärtnern, weil manche immer sagen, na, ich werde nie Gärtner werden und ich kenne wirklich einige, die dann bei mir bei Gartenreisen mit waren und dann plötzlich die Lust am Garten gefunden haben und jetzt so enthusiastische Gärtner sind, dass ich sage, das gibt's ja gar nicht. Damals hat er mal geschrieben, einmal einer hat gesagt, ich bin als Kofferträger gekommen und heimgefahren als enthusiastischer Gärtner. Und das ist etwas, wo man genau spürt, da ist der Funke übergesprungen.
Aber man darf es nicht zu sehr wollen oder forcieren, sondern einfach reinwachsen.
Genau, ja. Genau, einfach reinwachsen und nicht zu viel vornehmen. Das ist, glaube ich, der größte Fehler, den man machen kann. Mhm. Absolut.
Was ist bei dir mal schiefgegangen? Am Anfang gab es bestimmt jede Menge Sachen, die irgendwie nicht geklappt haben, oder?
Was heißt nicht nur am Anfang, auch immer wieder. Also wenn ich ganz aktuell sage, ich habe so eine Sammlung von Kamelien. Du kennst das, sind diese wunderschönen großen Blüten, eine asiatische Pflanze. Und im heurigen Jahr sind mir 8 Kamelien abgefroren, weil ich mir gedacht, die Winter werden eh immer milder und ich lasse sie draußen stehen und naja, und habe es draußen stehen lassen und sind kaputt geworden. Naja, so ist es.
Ja, okay, alles klar. Und erinnerst du dich noch an so deine ersten, vielleicht die ersten Erfolge, aber auch die ersten Niederlagen, die du in deinen Gewächshäusern hattest?
Schau, ich habe ja lange Zeit in einer Wohnung gewohnt in Linz. Auf 1,5 Quadratmeter Balkon habe ich alles wirklich gezogen, was man sich nur vorstellen kann. Zuerst einmal 35 ganz kleine Bonsai. Das war sozusagen mein Wald auf dem Balkon. Mhm. Und dann habe ich dort gehabt die Tomaten, dann habe ich Gurken und Kräuter. Und da war dann der Punkt, wo ich draufgekommen bin, ich habe damals meine jetzige Frau, damals Freundin, haben wir gesagt, wir können nicht einmal mehr wegfahren, weil du musst auf so einem kleinen Balkon mitten in der Stadt ständig gießen, weil der vertrocknet alles. Und da haben wir dann wirklich gesagt, wie schaffen wir das, wie schaffen wir das? Und da haben wir Gott sei Dank Freunde gehabt, die uns dann, während wir auf Urlaub waren, haben uns die gekostet. Allerdings nach diesen 2 Wochen, wo wir wegfahren, haben gesagt, nie mehr wieder. Das war immer so. Ja, nee, aber das ist wirklich, du musst oft an heißen Tagen zweimal gießen. Ja, und das waren so die Punkte, wo ich gesagt habe, okay, Das ist ein gutes Erlebnis und eine gute Erfahrung, aber das ist eigentlich dann nicht lustig.
Ja, das verstehe ich. So, jetzt habe ich drei andere Fragen eigentlich, aber du hast gerade vom Gießen gesprochen, da muss ich einmal einhaken. Wie merkst du es? Wo, wann, wie fühlst du nach, welche Pflanze wie viel Wasser braucht?
Das ist wahrscheinlich der Punkt, den man als Gärtner intus hat. Ich komme nach Hause, gehe zum Beispiel auf die Terrasse und ich sehe von der Ferne, diese Pflanze hat einen Durst und diese hat keine. Ach. Ich gehe hin, ich brauche es nur angreifen, weiß ich, die hat einen Durst. Und das hast du wahrscheinlich drinnen, das kann man gar nicht sagen. Weil viele Leute fragen immer, wie oft muss ich gießen, an welchem Tag gießen sie? Sag ich, das kann man nicht sagen. Wenn ich Sonnenschein habe, muss ich öfter gießen, wenn kein Sonnenschein ist, muss ich weniger oft gießen. Und daher ist diese Fingerprobe, das ist der berühmte grüne Daumen, ist das um und auf. Und vielleicht für alle wichtig, Fingerprobe heißt nicht nur hineingreifen in den Topf, sondern einen Zentimeter hinein, wühlen quasi mit dem Finger. Und wenn es einen Zentimeter unter der Erdoberfläche feucht ist, nicht gießen. Dann ist es ausreichend nass. Da kann die Oberfläche komplett abgetrocknet sein. Mhm. Erst wenn es einen Zentimeter unter der Oberfläche trocken ist, dann wird gegossen. Und das ist etwas, was man den Leuten nicht oft genug sagen kann. Viele ertränken ihre Pflanzen in Liebe und andere lassen sie verdursten.
Mhm. Okay, was würdest du sagen, ist häufiger?
Bei den Zimmerpflanzen ist sehr, sehr häufig das in Liebe ertränkt. Ja. Wirklich, das ist, wenn man da reinschaut, so in Übertöpfe, da steht das Wasser drinnen und das ist tödlich für alle Wurzeln. Wurzelfäulnis ist immer das Ende jeder Pflanze.
So, habe ich mir gemerkt. Jetzt hast du gerade noch von Balkon gesprochen, also noch gar nicht den großen Garten damals gehabt. Was würdest du sagen allen, die vielleicht nicht einen Garten haben, sondern nur eine kleine Wohnung mit einem Balkon oder auch nur einer großen Fensterbank oder sowas? Hast du Tipps zum Thema Gärteln ohne Garten?
Unbedingt, unbedingt. Also ich sage immer, der schönste Beginn ist, wenn man einen Balkon oder auch wirklich nur eine Fensterbank hat, sind die Kräuter. Kräuter sind ideal. Gerade die mediterranen Kräuter, also Rosmarin, der Salbe, der Thymian, all diese Pflanzen, die auch wirklich die Hitze aushalten, die in eine Kistel gesetzt und auf die Fensterbank gestellt, draußen. Es sollte immer draußen sein. Da muss man aufpassen, dass sie auch nicht runterfällt, aber auf jeden Fall draußen, die brauchen die frische Luft. Und dann kann ich frischen Rosmarin ernten. Und das ist, was gibt es Schöneres? Wenn ich Kartoffeln aufschneide und ein bisschen Olivenöl dazu gebe, ein bisschen Sesam dazu, Rosmarin dazu und ins Backrohr stelle, was gibt es Schöneres?
Ja.
Was?
Da hat man auch direkt noch einen weiteren Sinn angesprochen mit dem, was man da selber herangezogen hat. Ne? Dass man den Geschmack und den Geruchssinn noch mit dazu hat. Nicht nur, dass man sieht, wie schön es ist auf dem Balkon, sondern auch wirklich, ich habe was davon.
Genau, das ist es. Und genau das macht dann die Lust, dass man sagt, jetzt haben wir mal den Rosmarin probiert, jetzt probieren wir vielleicht noch einmal einen Salat, einen Pflücksalat und dann kommen vielleicht noch die Tomaten dazu. Also das ist genau das, was ich immer sage, Schritt für Schritt die Lust am Gärtnern gewinnen.
Also Salat und Tomaten würdest du auch sagen, auf dem Balkon kein Problem, machen
wir alles. Problemlos, wirklich problemlos. Gerade die Tomaten sind ideal. Also wenn es ein überdachter Balkon ist, ist das perfekt. Die wollen die Hitze, die wollen die volle Sonne. Bisschen aufpassen, ist auch ganz wichtig, wenn man zum Beispiel so schwarze Plastiktöpfe hat, immer an der Südseite den Plastiktopf abdecken. Zum Beispiel mit Jute oder mit einem Holzbrett, weil dort verbrennen in der Hitze des Sommers die Wurzeln und das sind dann die Tomaten, die dann am einen Ende der Frucht, also genau gegenüber vom Stängel, einen braunen Fleck haben. Das ist die Blütenendfäule, nennt sich das. Und das ist keine Krankheit, sondern das ist der Stress, den die Pflanze hat, weil es verschiedene Mineralien, nämlich Calcium, nicht aufnehmen kann. Und das ist genau dann, wenn die Wurzeln verbrannt sind.
Super Tipp, habe ich mir direkt notiert. Perfekt. Okay, wo wir gerade bei Tipps sind und vielleicht GarteneinsteigerInnen, hast du drei konkrete Tipps? Was hättest du vorher gerne gewusst, bevor du angefangen hast zu gärtnern?
Ich habe schon relativ früh begonnen mit dem Kompost, aber ich habe es nicht gewusst, dass der Kompost das Allerwichtigste ist. Und egal, wo ich gärtnere, auch am Balkon und vor allem natürlich im Garten, ohne Kompost geht es nicht. Kompost ist die Humusgabe, Kompost ist der Nährstoffvorrat für viele, viele Jahre und vor allem er ist der Wasserspeicher schlechthin. Nur eine Erde, die mit Kompost versorgt ist, die mit Humus angereichert ist, ist eine wirklich gute Erde.
Wow.
Das, okay. Das würde ich einmal auf jeden Fall an die wichtigste Stelle schreiben und dann wirklich aufpassen, dass man biologisch gärtnert, mit der Natur und nicht gegen die Natur. Ich habe gerade eine Geschichte geschrieben über King Charles, muss ich jetzt sagen, weil ich den habe ja einmal getroffen auch. Mhm. Und da haben wir über das biologische Gärtnern gesprochen. Der hat immer gesagt, das Wichtigste ist mit der Natur und nicht gegen die Natur. Und das mache ich eigentlich seit 35 Jahren.
Was bedeutet denn mit der Natur und nicht gegen die Natur?
Mit der Natur heißt, schauen, wie in der Natur das funktioniert. Als Beispiel, wenn ich in den Wald hinausgehe und sehe, wie das Laub am Boden liegt im Herbst. Das ist genau der Mulch, der den Boden feucht hält, der Flächenkompostierung im Endeffekt daraus wieder Humus macht, der dafür sorgt, dass das Bodenleben versorgt ist, dass der Regenwurm dort sich wohlfühlt und damit auch die Wurzeln versorgt mit Nährstoffen. Und das ist der Natur abgeschaut. Es ist nirgendwo in der Natur eine absolute Sauberkeit. Dieses, ich sage mal, operationsartige Gärtnern, wo manche glauben, es muss alles ganz sauber sein, es darf nirgendwo ein Blatt liegen, es muss alles ganz, ganz, ganz perfekt sein. Mhm. Die berühmte Hochdruckgesellschaft, die alles reinigt mit einem Hochdruckstrahl, das ist genau falsch. Diese bemoosten Steine, die sind ein Refugium für viele Tiere, die verstecken sich dort in den Flechten und das muss man zur Kenntnis nehmen.
Okay. Also mit der Natur. Jetzt würde ich aber ketzerisch mal zurückfragen, gibt ja auch, sagen wir mal, Kräfte in der Natur, die schädlich sein können. Ne? Also was ist zum Beispiel, viele sagen zum Beispiel Maulwurf, um Himmels Willen, Schlimmste, was es gibt. Was sagst du da?
Der Maulwurf ist das Beste, das es gibt, weil der frisst nämlich Engerlinge und der frisst Käfer. Und du musst akzeptieren, dass er dann, wenn sehr, sehr viele Engerlinge, also Larven zum Beispiel vom Maikäfer oder vom Rosenkäfer im Rasen sind, der sorgt dafür, dass der Ausgleich da ist. Ich mag ihn auch nicht unbedingt im Rasen, weil der Rasen halt dann eine Berg- und Talbahn wird, weil er halt wirklich ganz buckelig ist. Aber dann muss man halt dort die Löcher ausgleichen. Aber das ist es. Im Endeffekt ist jedes Tier, auch die Schnecke, ein nützliches Tier. Die Natur hat im Prinzip immer den ökologischen Ausgleich. Und sobald wir eingreifen, passiert das Unglück. Wir greifen ein und bringen diesen ökologischen Ausgleich, dieses Gleichgewicht aus der Bahn.
Okay, so. Das lassen wir jetzt so stehen. Prima. Jetzt lass uns doch mal gemeinsam vielleicht einsteigen. Hilf mir mal. Angenommen, ich bin kompletter Anfänger und möchte jetzt einen Naturgarten anlegen. Können wir mal so die Schritte durchgehen, in denen man das machen muss?
Erstens, mit der Hausplanung zugleich den Garten planen. Immer etwas, was immer, immer falsch gemacht wird. Es wird alles bis zur letzten Steckdose im Haus geplant, wo die Lichtschalter sind, wo alles geplant ist. Und dann ist alles fertig und dann sagt man, jetzt machen wir den Garten. Und dann kommt man drauf, da haben wir kein Wasser, dort haben wir keinen Strom, da haben wir keinen Kanal. Das sind mal die Grundregeln. Dann geht's los. Wo machen wir Wege? Fürs Auto ist auch alles perfekt. Ne? Die Garagenzufahrt ist perfekt gemacht. Alles ist perfekt gemacht. Aber dann kommt man drauf, Komposthaufen braucht man nicht. Der stinkt, was falsch ist. Den brauchen wir auch. Und das brauchen wir nicht und das. Und irgendwann kommt man dann drauf, Hecke brauchen wir. Unbedingt eine Hecke. Es darf uns ja niemand sehen. Es muss alles ganz dicht sein. Ja. Warum auch immer. Ansonsten geht man mit den schönsten Kleidern, spaziert man durch das Land und zeigt sich. Aber im Garten darf sie mich ein Jahr niemand sehen. Niemand darf mich sehen. Ne? So ist es. Habe ich zum Beispiel nicht bei mir. Okay. Habe ich nicht bei mir. Ich habe keine Hecke. Bei mir sieht man herein und man sieht mich auch irgendwo. Da sagst du immer, da hinten ist er. Ja, das ist so. Aber das ist etwas, wo man wirklich von der Planung her schon beim Hausbau überlegen muss, wie könnte der Garten ausschauen? Wo habe ich zum Beispiel, wenn ich so einen großen Garten habe, einen Naturpol? Wo habe ich zum Beispiel ein kleines Biotop? Wo habe ich einen Bachlauf, einen Quellstein? All diese Dinge sollte man wirklich überlegen. Weil eben der Strom dort notwendig ist, ein Wasseranschluss notwendig ist, vielleicht eine kühlende Gartentusche irgendwo steht. Und alleine das macht schon einmal sehr, sehr viel aus. Und dann überlege ich, was brauche ich, um diesen Garten zu einer Oase der Natur zu machen.
Also es geht los mit der Planung. Was aber, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, ich habe meinetwegen, bin in ein Haus gezogen zur Miete und konnte das selber gar nicht gestalten, sondern möchte jetzt den Garten umgestalten. Oder ich bin in der Stadt zum Beispiel und habe gar nicht so viel Platz. Wie kann ich es trotzdem schaffen, meinen Garten naturgerecht oder als Naturgarten anzulegen?
Zwei Möglichkeiten. Erste Möglichkeit natürlich, Bücher kaufen, im Internet suchen. Es gibt wahnsinnig viele Seiten über Naturgarten, ist mühsam. Die zweite Möglichkeit, und das würde ich wirklich raten, wenn jemand überhaupt keine Ahnung hat, dass es sich jemand holt, der sagt, schau her, ich plane Naturgärten und mit dem gemeinsam geht. Wobei das Allerwichtigste, bevor das stattfindet, die ganze Familie muss jeder eine Wunschliste erstellen. Oh. Was will ich vom Garten haben? Der Papa, die Mama, die Kinder, jeder soll eine Wunschliste haben, wo drinnen steht, ich möchte eine Schaukel, ich möchte eine Rutschbahn, ich möchte mein Auto waschen, ich möchte mein Motorrad waschen und die Mama mag einen Gemüsegarten oder einen Rosengarten oder was auch immer. Jeder soll eine Wunschliste erstellen, bevor überhaupt jemand kommt und dann gemeinsam mit dem Gartengestalter dieses planen.
weil dann auch jeder für sich einen eigenen Bezug zum Garten hat und Lust hat, da drin zu sein und mitzumachen.
Genau. Ganz genau so ist es. Und damit fühlt er sich wohl und ist Teil des Gartens und damit beginnt auch das, was es sein sollte. Es sollte das grüne Wohnzimmer sein. Man sollte im Endeffekt, wenn es schön ist, viel lieber draußen sein als im Haus.
Ja, dann hat man so einen schönen, angenehm gesunden Teint wie du hinterher.
Ja, so ist es.
Ist es, wie viele Tage im Jahr verbringst du draußen oder wie viele Stunden am Tag?
Na schau, ich bin wirklich fast immer draußen. Ich mache wahnsinnig viele Fernsehsendungen und bin, wie gesagt, sehr, sehr viel auf Reisen. Also diese Farbe, die du jetzt da über unsere Videokonferenz siehst, die ist wahrscheinlich noch aus der Karibik, weil ich habe eine große TV-Doku über Dominica gemacht, eine winzig kleine Naturinsel, wow, wo man sieht, wie man mit der Natur lebt und nicht gegen die Natur. Und da ist halt Sonnenschein, 24 Stunden, habe ich gesagt. Also den ganzen Tag ist Sonnenschein dort.
Ja, Wahnsinn. Was hast du da für Inspirationen gewonnen oder hast du von dort Tipps mitgebracht, die auch hier bei uns gelten können?
Absolut, absolut. Also die Doku gibt's im Fernsehen und wird es auch dann im Internet zum Nachschauen geben. Es heißt das Paradies in der Ferne, Dominica, die Naturinsel. Warum ist es so toll dort? Weil diese winzig kleine Insel, 700 Quadratkilometer groß, 70.000 Einwohner, alle 7, 8 Jahre von einem Hurrikan komplett zerstört wird. Also die ganze Infrastruktur wird alles zerstört, was wir uns gar nicht vorstellen können. Ganze Telefonnetz beim letzten Hurricane, bei der Maria, ist alles zerstört worden, jetzt wieder aufgebaut. Das beste Telefonnetz der Welt, weil es natürlich dann das Neueste machen. Und ja, das ist bei denen so gang und gäbe. Die Straßen sind wieder geräumt, die Bäume umgeschnitten. Der Regenwald, der ist tropischer Regenwald dort, macht innerhalb kürzester Zeit aus dem Dschungel wieder ein Paradies. Und die Leute sitzen dort und sagen, weißt du, was das Wichtigste ist? Nicht das Haus, nicht das Auto, nicht das Motorrad, sondern dass wir etwas zu essen haben. Punkt aus. Und das ist so super, wenn man mit den Leuten redet. Die haben schon ein Handy, aber in Wirklichkeit ist es ihnen kein großes Thema. Sie haben ein kleines Solarpanel oben, wo sie es aufladen können, aber es ist ihnen kein großes Thema. Sie sagen, wichtig ist, dass wir überleben, wichtig ist, dass wir was zum Essen haben und dass wir dann irgendwann wieder ein Dach über den Kopf haben. Das bauen sie sich selbst und das war's. Und dieses einfache Leben, das ist ein Aussteiger, den wir da, junges Aussteigerpärchen aus den Vereinigten Staaten haben wir dort getroffen. Und die haben dort so eine Fruchtfarm und sagt, der Regenwald bietet alles. Frische Mangos, frische Papayas, alles frisch. Und gesagt, nichts gepflanzt, das wächst einfach dort.
Wahnsinn. Gut, das haben wir hier jetzt natürlich nicht, aber nein, auf der anderen Seite, man kann ja aber trotzdem daraus lernen, dass die Natur nun mal macht, was die Natur eben macht. Und
so ist es.
Das merken wir ja jetzt auch hier, Stichwort Klimawandel, immer wieder häufiger, dass es Wetterextreme gibt, die vielleicht auch vieles kaputt machen im Garten. Sich davon nicht ärgern lassen und einfach wieder neu aufbauen, ist das die Lehre?
Absolut. Letztes Jahr war bei mir im Garten ein wirklich ganz, ganz gewaltiger Hagel. Da habe ich einen Baum, einen Tulpenbaum, Liriodendron tulipifera, das war der Taufbaum meiner Tochter und den haben wir dort gepflanzt und der hat eine relativ weiche Rinde und der ist von diesem Hagel so demoliert worden, dass er nach dem Hagel nicht mehr ausgetrieben hat. Da haben wir gedacht, um Gottes Willen, was wird meine Tochter sagen? Hat gesagt, wenn was kaputt ist, dann ersetzt man es und hat Platz für Neues. So ist es. Und das ist genau das, sollte man denken, nicht an irgendwas hängen. Natürlich ist ein alter Baum was Herrliches und ewig schade um alles. Und der war 25 Jahre alt, aber er ist einfach kaputt worden. Ist so. So ist es in der Natur und so ist es bei uns im Leben. Und daher haben wir ihn jetzt einmal umgeschnitten und jetzt setzen wir was Neues hin.
Da schließt sich auch wieder der Kreis, wie du sagtest, dass du mit einem Vater, der Bestatter war, aufgewachsen bist, wo sich auch so immer wieder alles erneuert im Laufe der Zeit, aber auch vergeht natürlich. Ja,
genau. Spannend. Da gibt es ein wunderbares Zitat von Steve Jobs. Das war du kennst ja den Gründer von Apple. Und der hat in einer seiner wenigen öffentlichen Reden einen ganz tollen Satz gesagt, den ich immer wieder auch bei meinen Vorträgen erzähle. Der hat gesagt, der Tod ist die beste Erfindung, er schafft Platz für Neues. Ah, das ist zwar tragisch, aber ich finde, es ist toll. Und das ist etwas, was, glaube ich, wir uns auch zu Herzen nehmen sollen, dass man sagt, schau, wir sind nicht unersetzbar. Mhm. Und genauso ist es im Garten. Und wenn was kaputt wird, dann gehe ich zu meinem Komposthaufen, werf es dort drauf, es wird Humus draus und im nächsten Moment wächst eine neue Pflanze aus diesem Humus.
Genauso ist es, sehr, sehr, sehr spannend. Ich werde da direkt philosophisch, da denke ich auch, der Tod ist ja auch sehr wertgebend für das Aktuelle. So, wir wissen, alles ist vergänglich und damit ist der Moment sehr wertvoll, den man dann
so
hat
und genießen kann. Lebe jetzt, lebe jetzt. Und das ist zum Beispiel auf Dominica. Die sagen, wir leben jetzt. Nicht, was kaputt gegangen ist oder was kommt, sondern wir leben jetzt.
Jetzt waren wir gerade bei den Wetterextremen und du hast gesagt, natürlich Flexibilität, wenn etwas vergeht, kann Neues entstehen, ist sehr, sehr wichtig. Hast du trotzdem Tipps, wie man seinen Garten oder seine Pflanzen schützen kann vor, sagen wir mal, Schwankungen?
Schau, grundsätzlich ist das, was wir schon besprochen haben. Also der Kompost ist einfach wichtig zum Wasserausgleich. Dieses Mulchen, das ich zuerst erwähnt habe, von dem Laub, was im Wald am Boden liegt, das machen wir in unserem Garten nach. Also das heißt, wir schützen die Bodenoberfläche. Und, das ist natürlich auch wichtig, wir wählen Pflanzen aus, die für unser Klima und für unser jetziges Klima auch wirklich das bieten, was sie brauchen, nämlich die Resistenz, dass sie auch einmal Trockenheit aushalten. Und da ändert sich halt sehr vieles. Wenn ich mal zum Beispiel Wien, da gibt es so wunderschöne Kastanienalleen, die sind zum Sterben verurteilt. Das ist leider so. Berlin, du bist in Berlin, da weißt du, wie es den vielen Straßenbäumen geht. Das sind so viele Bäume, die eigentlich mehr oder weniger zum Tode verurteilt sind, weil einfach das Wasser nicht da ist. So, man pflanzt andere, den Zirkelbaum zum Beispiel, ein Baum, der extrem der Trockenheit standhält und der wird überleben. So ist es. Kommen und gehen.
So verändert sich dann halt auch das Stadtbild und wird vielleicht mediterraner im Laufe der Zeit?
So ist es, ja. Wobei man immer aufpassen muss, weil das ist auch eine Frage und das habe ich dieses Jahr sehr, sehr häufig erlebt mit den Kamelien, die ich schon erwähnt habe, auch auf der eigenen Haut. Es fragen dann immer mal, werden wir dann Palmen kultivieren können, werden wir Zitrus kultivieren können, werden wir Olivenbäume setzen können? Nein. Das wird wahrscheinlich noch 100 Jahre dauern oder noch länger, aber diese Schwankungen, die sind jetzt im kleinen Bereich und der Winter bleibt ein Winter und der kommt irgendwann wieder mit minus 15 Grad und dann ist alles kaputt, was man so mediterrane Gehölze setzt.
Das bedeutet, jetzt gerade in dieser veränderungs- oder wetterextremreichen Zeit müssen wir einfach damit leben, dass es zwischendurch mal schief geht.
Ja, so ist es. Und dieses Schiefgehen, mit dem muss man einfach leben. Das ist so. Und es wird dann wieder einen Sommer geben, wo es wieder mal durchregnet oder wie ein Frühjahr, wie wir es ja auch schon gehabt haben, dass es sehr kühl ist und viel regnet. Dann sagen alle, ja, wo ist der Klimawandel? Wo ist der Klimawandel? Ich sage, ja, das ist so. Genau so ist es. Und es hat früher einen Sommer gegeben, wo es 3 Tage schön war. Ich komme aus dem Salzkammergut. Attersee war immer so ein typisches Gebiet, wo man gesagt hat, im Salzkammergut regnet es immer. Wenn es da 5 Tage schön war, haben wir gesagt, bah, ist das ein Traumsommer. So. Okay. Ja, es war wirklich so, es war so. Und jetzt, wenn man es hernimmt, die letzten Jahre, da haben wir 2 Monate lang durch Sonnenschein. Also völlig anders.
Absolut verrückt, wie es sich entwickelt. Ja. Aber da sagst du ja, flexibel bleiben ist die Lösung. Ich würde gerne über was bedingungslos Schönes mit dir reden, und zwar über deine absolute Lieblingspflanze. Wenn ich jetzt raten müsste, würde ich sagen, die Alpenveilchen von früher könnten es sein, aber ich weiß es nicht.
Nein, du hast aber sehr gut geraten. Das war die Einsteigerpflanze. Die Einsteigerpflanze, weil bei dem Gärtner, wo wir immer hingefahren sind, das sind Zyklamen, also Alpenveilchen gezüchtet worden. Der war der größte Zyklamenzüchter Österreichs. Damals, vor 50 Jahren, völlig andere Verhältnisse natürlich. Heute ist das eine Industrie, Pflanzenindustrie. Und damals war es ein kleiner Gärtner, aber er war trotzdem der beste Züchter in Österreich. Und der hat mir dann immer Samenkörner gegeben von seinen Zyklamen. Die habe ich selbst gezogen. Und das sind die, die am Fensterbank stehen, Zyklamen Persicum und die persische Zyklamen. Und da gibt es mittlerweile bei mir 120 verschiedene Zyklamen, die da jetzt im Gewächshaus stehen, aus der ganzen Welt.
Wahnsinn, okay. Das heißt, du bist jetzt ein richtiger Sammler geworden.
Nein, ich bin überhaupt kein Sammler, sage ich. Aber ich habe nur 230 Pelargonien und Efeu habe ich, glaube ich, 60 verschiedene und so weiter und so weiter. Nein,
Wahnsinn. Gut, kein Sammler.
Soll ich meine Frau zitieren, was die sagt? Er spinnt wirklich.
Guck, da wäre ich jetzt zu höflich gewesen, aber ich stimme ihr zu.
Ja, okay. Nein. Danke, das war ein nettes Gespräch.
Im Ernst, das ist ja super sympathisch und zeigt, wie viel Enthusiasmus du auch für die Natur und für deine Pflanzen hast. Und wahrscheinlich braucht es den auch, um wirklich Gärtner mit Leib und Seele oder mit dem Herzen zu sein.
Das glaube ich auch. Und wenn ich dann zu Leuten komme, die auch so sammeln, also wir haben sofort einen Draht und das war zum Beispiel damals, wie ich mit dem damals Prince Charles oder King Charles heute gesprochen habe, der ist ja auch so ein begeisterter Gärtner, das kann man sich nicht vorstellen. Also ich habe ihn getroffen, wie er auf Österreich-Besuch war in Wien und ich habe mehr oder weniger, ich war bei der Camilla zugeteilt für dieses Gespräch. Das war die Abschiedsparty, wie er nach Hause geflogen ist wieder in der britischen Botschaft. Und zuerst mit der Camilla gesprochen und war quasi schon unter Anführungszeichen abgefertigt. Und dann habe ich gedacht, da ist nebenan der Prinz Charles, der künftige König. Na, das lasse ich mir nicht entgehen. Und habe mich rübergeschlichen in den anderen Saal, nicht? Journalist. Und er stand plötzlich vor mir und hat dann gesehen, das war so ein Schild oben auch, Austrian Television, sagt er, was machen Sie? Sag ich, nehmen wir eine Gartensendung nur über das biologische Gärtnern. Sagt er, das ist großartig. Und das war dann, der ist dann bei mir 10 Minuten gestanden und dann haben wir über Highgrove geplaudert und dann hat er mir erzählt über seinen Gemüsegarten. Und ich gesagt, ja, das ist der schönste. Da komme ich aber nach Hause und sage, ich höre auf zu gärtnern, weil das ist so ein Wahnsinn. Sagt er, nein. Charles, hat er zu mir gesagt, Charles, hat gesagt, niemals aufhören zu gärtnern. Das ist das unbedingt Wichtigste hier auf dieser Erde.
Ach, er war großartig. Blaues Blut, aber grüner Daumen, ne?
Er war absolut grüner Daumen, ja.
Verrückt. Eine schöne Geschichte. Reden wir über deinen Gärtnern nochmal ganz direkt, wenn du in deinen Garten kommst. Wie arbeitest du denn konkret? Was sind deine liebsten Garten-Gadgets, die Geräte, die du benutzt?
Es sind ganz wenige Geräte. Erstens einmal, ich habe leider, das haben mir meine Visagistinnen immer gesagt, weil ich beim Fernsehen bin, immer Handschuhe anziehen, was ich gar nicht gerne tue. Aber weißt du, wenn die Finger dann, wenn man im Fernsehen auftritt und die schauen halt dann so ganz Gärtner-Endhände aus und sagst, um Gottes Willen, wie schaust du aus? Na gut, also Handschuhe habe ich. Dann habe ich meistens so ein Werkzeug, das nennt sich Sauzahn. Das ist so ein sichelförmiges Grabinstrument. Das habe ich in groß und in klein. Das mag ich zum Beispiel sehr gern. Und immer habe ich eine Gartenschere dabei, ohne der geht's nicht. Und ansonsten habe ich Knieschoner, weil ich, wenn ich am Beet arbeite, dann will ich mich niederknien. Ich will das Bücken, mag ich nicht so gern, sondern ich mag wirklich hinknien. Und das ist für mich der Geruch der Erde, wenn ich da Unkraut zupfe oder Boden lockere. Das ist für mich einfach das Schönste. Und das ist so entspannend, da sage ich mir manche, du tust gern Unkraut zupfen. Ich sage, ja, wirklich. Das war sogar früher, ich war angestellt beim ORF lange Zeit und hatte mehr oder weniger einen Schreibtischjob. Und wenn du dann heimgekommen bist und die Arbeit bis oben hingestanden ist und du hast Stress gehabt, und dann bin ich rausgegangen, Arbeitshose angezogen und schnell Löwenzahnwurzeln rausgezogen. Und nach 10 Minuten bist du in einer anderen Welt.
Wahnsinn, ja, weil dann alle Sinne einfach mit dabei sind, oder? Sowohl die Haptik, das Gefühl in den Händen und es sei denn, du trägst natürlich Handschuhe, aber du riechst es, du siehst es, das ist wirklich ganz nah dran.
Genau so ist es, genau. Und das war für mich immer so entspannend, dass ich sage, ohne Garten kann ich eigentlich gar nicht mehr leben, muss ich auch sagen. Und es wird irgendwann einmal der Moment kommen, wo ich dann diesen großen Garten, ich habe 2.500 Quadratmeter Garten, dass ich diesen großen Garten nicht mehr bewirtschaften kann. Dann hoffe ich, kann ich mir es leisten, dass mir jemand den Garten noch pflegt, solange ich lebe, damit ich dort quasi ja irgendwann einmal mein Glück finde.
Ja, traumhaft. Das klingt sehr, sehr harmonisch. Auch so, als ob du schon sehr selber zu deinem Garten geworden wärst, ein Stück weit. Deswegen kommt auch meine nächste Frage jetzt. Wenn du eine Pflanze wärst, welche wärst denn du?
Boah, das ist jetzt schwierig. Ich werde immer gefragt, welcher Tier ich gerne wäre. Das machen wir nachher.
Kannst du auch sagen, was, ja.
Das ist der Marienkäfer. Ich sage immer, ich möchte ein Marienkäfer sein. Weil alle sagen, Mann, der ist so lieb und außerdem kann der den ganzen Tag Läuse fressen. Also das ist, ich würde auch ganz gerne essen. Und das ist etwas, und keiner würde je sagen, ein Marienkäfer ist lästig. So, also Marienkäfer sind immer schön. So, und bei den Pflanzen, was wäre ich gerne? Boah, das ist schwierig. Weißt du was? Wahrscheinlich etwas, was nicht alle Leute kennen, eine Duftwicke. Die Duftwicke ist eine ganz, ganz tolle Pflanze. Die findest du in jedem englischen Garten. Und ich, wie gesagt, seit 32 Jahren fahre ich nach England, jedes Jahr mehrmals. Und das ist eine Kletterpflanze und die Blüten duften intensiv. Und die wird in jedem englischen Garten gezogen, weil im Vorhaus oder im Wohnzimmer oder am Esstisch steht immer ein Strauß von Duftwickenblüten.
Wie schön.
Also Duftwicke. Habe ich so noch nie gesagt, muss ich ehrlich sagen. Früher hätte ich wahrscheinlich gesagt Alpenfällchen, aber das würde ich nicht mehr machen. Ich bin eine Duftwicke.
So, jetzt haben wir was ganz Neues gehört von dir, das freut mich. Und wenn wir schon dabei sind, was wärst du, wenn du ein Gartengerät wärst? Wie würdest du
ein
dich...
Ein Gartengerät?
Ja, also einfach ja, wahrscheinlich so deine Persönlichkeit.
Der Sauzahn.
Der Sauzahn.
Ja, weil ich glaube, ich war im früheren Leben eher eine Wühlmaus, weil ich so gerne in der Erde wühle. Und der ist so elegant, da kann man den Boden lockern, sogar sehr tief, weit hinunter lockern. Also ich finde, das ist das Beste.
Okay, das klingt fantastisch. So, jetzt weiß ich schon von dir, dass ganz, ganz vieles aus dir heraus, ganz organisch, auch mit deiner ganzen Erfahrung im Garten funktioniert. Kannst du es trotzdem nochmal zusammenfassen, vielleicht in einen Tipp für alle, die mit dem Gärtnern anfangen oder schon dabei sind und Freude dran haben, wenn man ein möglichst großes Ernteglück möchte, also viel ernten will, gibt's da was, worauf du sagst, ach, darauf muss man immer achten?
Keine Monokultur. Immer die Vielfalt, das ist, glaube ich, das Wichtigste. Wenn ich ein Beet bepflanze mit Radieschen, mit Karotten, mit Salat, mit Zwiebel, immer bunt gemischt, in Reihen. Diese Mischkultur ist wahrscheinlich das, was die Pflanzen am besten gesund hält. Aber und die eine oder andere Schnecke vielleicht kommt. Aber wenn so eine Vielfalt ist, dann fällt es gar nicht so auf, dass da irgendwo einmal ein Problem ist. Und wenn jetzt gerade meine Radieschen ein bisschen angebissen sind von den winzig kleinen Schnecken, ja, das ist so. Aber das sind 15 andere, die sind perfekt. Also ich würde sagen, Vielfalt ist das Um und Auf, auch bei der Gartengestaltung. Wenn jetzt jemand keinen Gartengestalter sich sucht, wenn er einen Garten plant, mach es mit Vielfalt. Nicht eine öde Thujenhecke oder Eibenhecke oder Kirschlorbeerhecke und nur ein Rasen, sondern mach eine bunte Blütenhecke. Und das ist genau das, was im Endeffekt dann den Garten viel, viel schöner macht.
Das passt ja auch zu diesem ganzen Naturgartenthema, weil die Natur würde sich ja auch vielfältig, sagen wir mal, ausbreiten.
Ganz genau, es gibt keine Monokultur. In der Natur gibt es keine Monokultur. Ich sage, die schönste Form der Mischkultur oder der bunten Vielfalt ist die Blumenwiese. Wenn man eine natürliche Blumenwiese bei uns in den Bergen anschaut, was Schöneres kannst du nicht vorstellen. Das sind auf einen Quadratmeter 300 verschiedene Pflanzen. Ganz, ganz viel. Kleine, große, üppige, weniger üppige. Und das ist doch toll.
Ja, so wie du es ja wahrscheinlich auch hast und deine Frau dich für verrückt erklärt.
Ja, genau so ist es.
Fantastisch.
Seit 34 Jahren.
Oh, wie schön. Dann scheinst du nicht alles falsch zu machen. Lass uns ganz kurz noch über Gartentrends reden. Die variieren ja immer ein bisschen. Was ist für dich ein absolutes Must im Moment unter den aktuellen Gartentrends? Es gibt ja sowas wie automatischer Garten oder Pflanzentrends oder sowas. Hast du da was?
Ich glaube mal, es sind wirklich verschiedene Richtungen. Es gibt diejenigen, die sagen, so der Smart Garden ist sicher etwas ganz Tolles, die ein bisschen Technik sind. Ich bin sehr technikaffin, muss ich auch sagen, und ich habe vieles ausprobiert, aber beim Garten bin ich eigentlich derjenige, der eher viel, viel zulässt. Ich glaube, dass die Naturpools absolut im Kommen sind. Der Swimmingpool ist sicherlich toll und klasse. Und ich habe viele Freunde, die sogar diese Swimmingpools herstellen und mit denen diskutiere ich das immer. Aber ich glaube, das Naturpool ist deswegen so klasse. Du brauchst nie mehr das Wasser auslassen. Du brauchst keine Chemie mehr. Das macht alles die Natur. Und das Schöne, dieses Pool, dieses Naturpool ist das ganze Jahr über attraktiv. Also wenn ich das Geld und den Platz habe, dann glaube ich, dass das Naturpool der absolute Renner ist. Absolut.
Okay, wie stelle ich das an? Also beim Naturpool denke ich natürlich immer sofort, wenn ich da reinsteige, mache ich doch was kaputt? Erstens.
Nein, du hast einen Schwimmbereich und außen rundum einen Bereich, der das Wasser reinhält. Das ist zum Teil mit Pflanzen, zum Teil mit Mikroorganismen. Du hast eine Pumpe, die das Ganze durch einen, meist einen Schotterkörper filtert und damit hast du ein absolut sauberes, perfektes Wasser. Glasklar und da kannst du drinnen schwimmen ohne irgendeine Chemie.
Und kann der mir auch bei der Bewässerung des Gartens helfen? Wahrscheinlich nicht, ne?
Also, da muss Nein, nicht. Dieses Wasser muss drinnen bleiben und da darf zum Beispiel auch kein Oberflächenwasser hinein, da darf kein Regenabwasser hinein vom Dach oder so, überhaupt nichts. Dieses Wasser ist für sich eigentlich dort und wird nur, wenn es absolut notwendig ist, einmal aufgefüllt, wenn was verdunstet, aber ansonsten brauchst du nichts machen. Also das ist sicherlich absoluter Trend Nummer eins. Und das Zweite ist, was ich heute schon gesagt habe, dieses grüne Wohnzimmer, die grüne Küche draußen, also dieses Leben im Garten, das glaube ich, wird immer mehr werden, weil halt das Wetter auch immer perfekter wird für das Leben draußen.
Ja, und da haben wir dann wieder dieses, den Garten planen, bevor man ihn anlegt, einfach sich gut überlegen, wo was hin soll und sowas.
Genau, so ist es, ja.
Würdest du denn sagen, sowas wie eine grüne Küche zum Beispiel oder ein grünes Wohnzimmer ist auch flexibel, also ich kann das immer wieder verändern oder ist es, wenn es einmal feststeht, dann ist es so?
Na schau, es gibt ja unterschiedliche, es gibt sogar so rollende grüne Küchen, das heißt, ich kann es hinstellen, wo es gerade passt und das sollte man zum Beispiel beim Planen eines Gartens immer beachten, mehrere Sitzplätze, einen im Osten, einen im Westen, einen im Süden, an manchen Tagen sogar an der Nordseite und da kann dann diese rollende Küche dorthin gehen, wo es gerade passt. Osten ist immer schön in der Früh zum Frühstücken, Süden im Frühling, wo es noch kühl ist, dass man einfach wirklich in der Sonne sitzt und im Westen, also ein Sonnenuntergang, wenn das irgendwie noch ein bisschen Sonne reinkommt in den Garten, was Herrliches. Und wenn ich mitten in der Stadt lebe, weil es halt eine kleine grüne Oase ist, ja, dann werde ich wahrscheinlich irgendwo im Süden, wenn die Sonne hochsteht, einen Platz haben, wo ich auch wirklich in der Sonne sitzen kann. Also das heißt, da muss man immer überlegen und schauen, wie sind die lokalen Verhältnisse. Das ist etwas, was das Grundprinzip ist und daher bei der Planung nicht nur das eigene Grün anschauen, sondern immer schauen, was ist rundherum. Da gibt es so ein schönes Zitat oder eine schöne Möglichkeit, was die Engländer sagen, the borrowed landscape. Das heißt, nicht dichte Hecken machen, sondern unbedingt den Blick hinaus ermöglichen. Ist natürlich nicht überall möglich, weil man halt oft in der Stadt eingezwickt ist. Aber ich denke mir oft, da bin ich am Land draußen und dann fahre ich vorbei bei einem Garten mit 3 Meter hohen grünen ich weiß nicht, Kirschlorbeer, Thujen oder Eiben, alles eingebaut. Und da rundherum stehen die Berge, da stehen die tollsten Bäume, die tollste Aussicht und die sind eingemauert in einer dichten Hecke, als wie bei uns eine Ritterburg wäre.
Ja, das stimmt. Das finde ich auch, ist echt ein guter Tipp, weil man schützt sich ja nicht nur vor den Blicken anderer mit so einer hohen Hecke, sondern man verbaut sich auch die Sicht auf die Schönheit rundherum, ne?
Absolut, absolut. Und ich brauche schon, bei mir gibt es auch ein paar Ekeln auf der Terrasse, wo ich sage, da kann ich mich sogar nackt hinlegen, wenn es sein muss, weil da niemand hinsieht. Aber ansonsten ist der Garten, im Prinzip im Vorbeigehen, sieht man alles. Und kein Mensch hat mir noch irgendetwas weggeschaut, sage ich mal. Sondern viele sagen, wow, das schaut super aus. Da blühen die Schneeglöckel, da blühen die Narzissen, da blüht das, da blüht das. Und die geteilte Freude ist die doppelte Freude.
Oder da kommt man auch in Kontakt und das ist ja dann auch was Schönes. Ne? Eigentlich jede absolut, Kommunikation ist ja angenehm.
Ja. Ja, aber es gibt manche Leute, die fürchten die Kommunikation. Ich nicht. Ich rede mit allen.
So, das ist es. Also alle, die jetzt zuhören, wenn ihr mal beim Karl vorbeikommt, dann winkt mal genau. Und quatscht ein bisschen. Gute Idee.
Das nicht ist hineingehen, weil das machen auch manche. Nicht gleich hineingehen, sondern vorbeigehen einmal zuerst.
Ja, natürlich, um Himmels Willen. Aber es ist ein gutes Stichwort. Dein Traumgarten. Wie ist es denn bei dir zu Hause? Was ist dein Lieblingsort?
Das ist sehr schwierig. Das hängt von der Jahreszeit ab, aber wirklich gerne habe ich das Gewächshaus. Mhm. Das ist so mein Reich, das ist wirklich mein Reich, weil ich habe da drinnen, ich habe schon gesagt, eine Sammlung von Pelargonien aus Südafrika, und ein paar habe ich sogar Mitbringsel aus Südafrika, Stecklinge. Und das ist für mich so der Duft des Urlaubs. Wenn ich da reinkomme, viele sagen immer Pelargonien oder Geranien, wie sie landläufig heißen, sind fürchterlich. Nein, ich finde die einfach toll. Duft Pelargonien, einmal nach Zitrone, einmal nach Rose, einmal nach Weihrauch, einmal alles gibt es da, in alle Möglichkeiten. Das und das ist für mich ein ganz, wirklich Lieblingsplatz. Und ja. Der zweite ist unten beim Teich. Ich habe einen großen, ein wirkliches Biotop, kein Schwimmteich, ein echtes Biotop. Und da habe ich so einen gluckselnden Brunnen und der gluckselt dort und da sitze ich dort und da hört man, dass es Wasser leicht rauschen und das ist für mich auch schön.
Ach, das klingt schon ziemlich perfekt. So ein Gartenhaus, wo man reinkommt und wird quasi vom Duft begrüßt und also richtig umarmt, das ist bestimmt richtig toll.
Ja, das ist für mich wirklich, also ich sage, der Duft ist ja absolut das Wichtigste. Ich habe wirklich fast alle Pflanzen, wenn es irgendwo geht, immer nach dem Duft ausgewählt, ob das jetzt wirklich intensiv duftende Rosen sind oder Zwiebelblumen, zum Beispiel die Hyazinthen oder Narzissen, die immer duften. Also das ist etwas, was für mich immer dazugehört. Mhm. Oder die Schneeglöckchen, da muss ich mich dann wirklich auf die Knie legen. Also wenn mich da wer sieht, dann sagt er, der hat ja wirklich einen Vogel. Und dann rieche ich bei der Schneeglöckchenblüte, weil da ist dann gestanden, duftet zart nach, ich weiß nicht, doch Hyazinthe oder Frühling oder wie auch immer. Und dann knie ich dort und versuche da irgendwie den Duft zu erhaschen. Meistens ist noch Schnee da und dann liegt da dort der Bloberger und riecht seine Schneeglöckchen.
Ein schönes Bild. Deswegen bist du auch eine Duftwicke, wenn du eine
Pflanze wahrscheinlich. Bist.
Jetzt hast du deinen Garten gerade schon sehr, sehr schön beschrieben. Hast du noch Zukunftsvorstellungen oder Visionen, was du noch verändern willst? Wie sieht dein Garten in 3 Jahren aus oder in 5 Jahren?
Jetzt muss meine Frau ausschalten, falls sie zuhört. Mein eigentlicher Traum daneben ist ein kleines ehemaliges Waldstück. Da ist der Borkenkäfer drinnen gewesen. Also das heißt, der ist nicht mehr vorhanden. Und das ist 10.000 Quadratmeter groß. Und das wäre so mein Traum, dass ich dort so einen richtig schönen Waldgarten anlege, der gar nicht so viel Pflege braucht. Aber im Moment sagt meine Frau, mit dem Finger deutet sie auf die Stirn und sagt, du bist eh nie da. Und hast du einen Vogel, wer macht denn das? Also ich glaube, das werde ich nicht mehr erleben. Aber man muss Träume haben.
Ja, absolut. Finde ich sehr, sehr schön und einen tollen Ansatz. Hör damit nicht auf, denn das hat ja zu dem geführt, was du alles machst und was du alles hast. Es fasziniert mich völlig. Ehrlich, es ist absolut inspirierend.
Ja, das ist es. Ich glaube ja auch, man soll nie aufgeben und man soll sich nicht zu viel vornehmen. Ich habe zwar immer gewusst, dass der Garten meine Leidenschaft ist, aber dass das einmal so ein Wahnsinnsthema wird. Ich habe 24 Bücher geschrieben. 24 Bücher. Wie das erste Buch geschrieben hat, das ist ja ungefähr so, wie wenn man das erste Kind bekommt. Wenn das Buch da liegt, dann denkt man, oh, Wahnsinn, super. Und ich habe gesagt, das war's. Und dann kam das nächste und nächste und nächste und jetzt bin ich beim 24. Buch.
Das ist aber auch interessant, weil normalerweise denkt man ja wahrscheinlich nach dem ersten Buch, so, jetzt habe ich auch alles geschrieben, was es gibt, sonst wäre ich ja nicht fertig mit dem Buch. Wie kommt es denn, dass dir immer noch was Neues einfällt und was ist das dann? Weißt du schon fürs nächste?
Nein, jetzt habe ich gesagt, das schreibe ich kein. Ich habe zwar beim 23. auch gesagt, das ist mein letztes Buch, aber dann kam doch das 24. Aber das ist relativ einfach gewesen. Es hat den Titel Frag doch den Bloberger, weil da drinnen sind die Gartenfragen, die mir, egal wo ich hinkomme, gestellt werden. Und die Begrüßung bei mir lautet ja nicht Grüß Gott, Herr Bloberger oder Servus Karl, sondern weil ich dich gerade sehe. Das ist die Begrüßung.
Ja, na und klar,
dieses, und dann kommt. Weil ich dich gerade sehe, ist dann eine Blattlaus, eine Schmierlaus, eine Moos im Rasen-Frage oder was auch immer.
So, das können wir jetzt nicht mehr alles ausdiskutieren und besprechen, aber dafür gibt es ja auch das Buch. Deswegen würde ich an dieser Stelle sagen, Wahnsinn, vielen, vielen Dank, Karl, für dieses spannende, inspirierende Gespräch voller Informationen und Tipps. Ich fasse nochmal das zusammen, was mir am meisten in Erinnerung geblieben ist. Und das ist, oh mein Gott, wie fangen wir denn an? Vielleicht ganz am Anfang. Nicht zu viel vornehmen. Es muss nicht alles auf einmal sein, sonst verliert man schnell die Lust. Gießen bitte. Im Laufe der Zeit entwickelt man ein Gefühl, aber die Fingerprobe mit dem 1 cm hineinstecken in die Erde, das funktioniert schon mal ganz gut. Wenn ich in der Stadt gärtnere, fang doch am besten mit Kräutern an, weil ich dann direkt den Duft und den Geschmack der Natur miterlebe und so die Lust weckt, so habe ich es mir gemerkt. Und wenn ich einen Plastiktopf habe, dann bitte darauf achten, an der Südseite abdecken.
Das ist super, du bist super.
Oder? Jetzt pass auf, es geht noch weiter. Kompost ist das Wichtigste. Gärtnern absolut. Mit der Natur, nicht dagegen. Wenn ich ein Haus plane und einen Garten, dann bitte direkt bei der Hausplanung auch schon an den Garten mitdenken. So, und ansonsten habe ich mir noch Vielfalt und Naturpool und grüne Küche als Trends aufgeschrieben. Und ich würde sagen damit, also wenn sich das jemand gemerkt hat, dann habt ihr wirklich schon viel geschafft.
Und ich glaube, irgendwo steht noch, und ich glaube, er spinnt wirklich.
Und ich glaube, er spinnt wirklich. Das lassen wir als Fazit so stehen, weil das hast du gesagt.
Ja, das habe ich gesagt.
Vielen, vielen Dank, Karl Bloberger. Das hat richtig Spaß gemacht.
Danke dir. Alles Gute. Servus, Matze.
Und wenn es euch auch Spaß gemacht hat, dann hinterlasst uns gerne eine Bewertung und einen Kommentar bei iTunes. Vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren, damit ihr auch die nächste Folge nicht verpasst. Und dann hören wir uns wieder bei der nächsten Folge im Traumgarten von. Bis dahin.